Radio SRF.
Nikolaus Vögeli ist 90 Jahre alt und hat viel zu erzählen. Seine Jugend hat er in Belgrad der 1930er Jahre verbracht. Sein Großvater war dort ein bedeutender und höchst angesehener Geschäftsmann. Balkankönig wurde er genannt und er legte den Grundstein zu vielfältigen schweizerisch-jugoslawischen Handelsbeziehungen. Im neuen Buch «Der Balkankönig und seine Familie» zeichnet Nikolaus Vögeli zusammen mit seinem Sohn, unserem Deutschlandkorrespondenten Peter Vögeli, die Geschichte seines Großvaters nach. Die vielfältigen wirtschaftlichen und später auch politischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Jugoslawien beschäftigen auch den Historiker Thomas Bürgisser. Er hat darüber eine 600 Seiten starke Dissertation geschrieben. Die Schweiz und Jugoslawien im 20. Jahrhundert, darüber reden wir. Nikolaus Vögeli und Thomas Bürgisser sind zu Gast bei Marc Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Ihr seid 90, Nikolaus Vögeli, 1927, geboren in Belgrad mit der Nabelschnur um ein Haus. Ihr habt eine Jugend, eine Kindheit verbracht in Belgrad von den 30er Jahren. Das können nicht viele Schweizer von sich sagen. Was ist so eine prägende frühe Kindheitserinnerung?
Sehr betreute, liebevolle Zuwendung von all der Umgebung. Ich habe mich nie so sicher gefühlt wie damals. Es ist auch am Haus. Das Haus ist für mich eine Festung. Mehr war als ein Haus. Einfach, das hat gelebt. Es hat verschiedene Gegenstände gehabt, die mich angezogen haben. Zum Beispiel ein Delfin, der geschnitzt war am Anfang vom Steggeländer, von dem grossen schwarzen Eberholz. Also, ich habe auch mir selber die Fantasien eingegeben. Ich habe über zum Balkon ausgeschaut, wo Save und Donau zusammenfliessen. Und auf der anderen Seite, wo heute noch wie Beograd ist, überhaupt nur grüne Wiese.
Also behütete Kindheit.
Sehr behütet und sehr akzeptiert von mir.
Herr Bürgisser, ihr seid nicht in Belgrad aufgewachsen, habt euch aber trotzdem mit Belgrad und vor allem Jugoslawien auseinandergesetzt, in einer 600-seitigen Dissertation, also ein Standardwerk, kann man sagen. Warum das Interesse?
Ja, ich habe mich allgemein am Anfang von meinem Studium für die Geschichte von Osteuropa angefangen zu interessieren, weil das für mich etwas völlig Neues war und ich da sehr viel Neues konnte entdecken. Explizit für Jugoslawien habe ich mich dann auch interessiert. Das Spannende finde ich daran, dass durch die Migration halt wirklich sehr eine grosse Nähe besteht zwischen der Schweiz und Jugoslawien und man serbokratisch oder albanisch ständig auf der Straße gehört. Jeder von uns hat in seinem Alltag ständig Kontakt mit Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien oder einem familiären Hintergrund haben dort. Und das ist für mich natürlich dann besonders spannend gewesen, auch mich mit etwas Fremdem auseinanderzusetzen, das gleichzeitig eigentlich sehr nah und vertraut ist.
Also wir wollen uns über Jugoslawien unterhalten und die erstaunlich engen Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Land. Wir haben hier jemanden, der das untersucht hat, der Herr Bürgisser. Wir haben jemanden, der das persönlich erlebt hat, Herr Vögeli. Eben als Kind, eure Familie, Familie Vögeli, hat ja eindrückliche Spuren hinterlassen in Serbien, später in Jugoslawien. Und ihr seid der Enkel gewesen vom Henri Vögeli. Ein Balkankönig.
Ja.
Wieso der Name?
Der Name kommt von seinen Freunden, die er hatte. Er war sehr respektiert. Er hat auch eine gewisse geheimnisvolle Atmosphäre hat er verbreitet, indem er fast nichts geredet hat. Er hat einem angeschaut. Er war ein kleiner Mann gewesen, aber trotz allem hat er imponiert. Er hat natürliche
Autorität
gehabt. Der Name ist, und vielleicht hat er das auch ein bisschen kultiviert, er hat praktisch nichts geredet über sich und darum ist es auch so schwierig gewesen, ein Buch über ihn zu schreiben.
Genau, der hat ein Buch geschrieben über euren Grossvater zusammen mit eurem Sohn, ja. Peter Vögeli, ja. Geschätzter Kollege, Korrespondent in Berlin und er hat die Geschichte dokumentiert, die Familiengeschichte, Fülle von Erinnerungen, Fülle von Archivrecherchen noch, sehr lesenswerte Geschichte aus der Perspektive vom Auswanderer, eben vom Henri Vögeli, der vor über 100 Jahren nach Belgrad ist, auf Umwegen und er schildert detailreich in diesen Episoden. Was hat euer Grossvater genau gemacht? Als Balkankönig?
Ich habe ihn natürlich als Pensionär kennengelernt. Er hat sich 1925 zurückgezogen, wo mein Vater das übernommen hat. Und er ist eigentlich nur an die Verwaltungsratssitzung gekommen von der Firma und von der Bank. Einmal im Jahr mit einem kleinen Täschchen, wo zauberhaft voll war mit Sachen, die Kinder interessieren. Einmal habe ich ihn gesehen mit einem offenen Händen. Sonst habe ich ihn auch nur gesehen. in der englischen Bankieruniform mit gestreiften Hosen, schwarzer Kittel, Plastron und ein Gox.
Ne? Das wäre sehr viel Wert auf sein äußeres
Kleid. Immer.
Ja,
drum einmal mit offenem Hemd. Und dort habe ich so ein paar Schnitte gesehen, Marben. Dann habe ich gesagt, bist du einmal unter die Räuber gefallen in der Türkei? Und dann hat er nur so geschaut und hat gelächelt und hat gesagt, wir sind damals alles Räuber gewesen. Aber das hat er natürlich nicht in Detail.
Genau, alles Räuber, aber was er ja geschaffen hat in Belgrad, das hat er nicht gestohlen, sondern das hat er sich wirklich erarbeitet. Er hat eine Bank gegründet, er hat das Eisenbahnnetz in Serbien geholfen verbessern mindestens, also er hat ja markant Spuren hinterlassen.
Aber das ist natürlich auch die Gunst der Zeit gewesen. Jugoslawien oder nach dem Krieg in Jugoslawien oder Serbien, wo er gekommen ist, vor dem Krieg, war ein purer Agrarstaat gewesen. Also Bauern, die für sich waren, Grossbauern, Kleinbauern, Wein, Bergwerk, aber es hat keine richtige Unternehmerpersönlichkeiten gehabt.
Ja, also wie der Vögeli gesagt hat, ist Serbien, Jugoslawien damals noch sehr stark eine bäuerlich geprägte Welt gewesen. Ist dann aber doch auf dem Weg von einer rasanten Modernisierung auch gewesen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass viele Leute auch gefunden haben, in dem Land, da wachsen einem neue Chancen. Es ist von Teilen Wirtschaftsfachleute als ein neues Eldorado gelobt worden.
Fast so ein bisschen wie Amerika auf der anderen Seite.
Genau, so ein bisschen ein neues Amerika, gerade nebenzu in Europa sozusagen. Das Land war halt reich an Bodenschätzen gewesen, in Bosnien oder die Wasserkraft, die man wollte ausschöpfen. Und insofern hat das schon auch Leute angezogen. Jetzt Beziehungen zu der Schweiz, die Handelsbeziehungen sind damals noch relativ moderat gewesen. Da sind dann halt wirklich einzelne Persönlichkeiten, einzelne Familien, wie eben die Familie Vögeli in Belgrad, sehr bedeutend gewesen, wo da auch ganz unterschiedliche Funktionen wahrgenommen haben. Also der Grossvater vom Herrn Vögeli ist auch, oder der Grossonkel ist Honorarkonsul gewesen von der Schweiz in Jugoslawien, in Serbien zuerst und auch Rotkreuz-Delegierte, gleichzeitig einer der bedeutendsten ausländischen Kaufleute und Bankier. Also das ist von dem her eigentlich eine recht eine typische Geschichte von Schweizer, von internationalen Beziehungen von der Schweiz vor dem Zweiten Weltkrieg. Sehr vieles ist in den Händen von privaten Unternehmern gelegen, wie eben das Vögeli.
Aber ich würde sagen, das ist nicht staatlich organisiert gewesen, die internationalen Beziehungen sozusagen, nicht von einem EDA, von einem Außenministerium, sondern das ist eigentlich in den Händen von den Privaten gelegen, die die Beziehungen haben aufgebaut, begründet.
Das politische Departement, wie das Aussendepartement damals geheißen hat, ist dort wirklich noch sehr, sehr ein kleiner Apparat gewesen. Und es ist sehr vieles wirklich über Welthandelsfirmen gelaufen, also bis auf Asien raus. Und aber eben auch in Europa hat es einfach ein Netz gehabt von so Honorarkonsulen, die gleichzeitig auch Unternehmer gewesen sind.
Ja, und was ist denn der Reiz gewesen? Also hat man dort auch effektiv Geld verdienen oder ist das mehr so die Pionierleistung gewesen, die die Leute getrieben hat?
Da hat man durchaus Geld verdienen, obwohl dann eben der grosse Boom im Jugoslawien-Geschäft dann schon erst nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist.
Bleiben wir noch kurz bei der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Herr Vögeli, die sind dann auch in den 30er Jahren, sind jetzt Belgrad in die deutsche Schule. In der Zeit, wo der Hitler in Deutschland seinen Aufstieg hatte, wie war das so in der deutschen Schule dort?
Nun, man hat es also schon gemerkt, es war ein langsamer Change gewesen. Und das hat man an den Schulkameraden und an der Lehrerschaft gesehen. Eines Tages zum Beispiel ist dann der Turnlehrer Rektor geworden von der Schule. Das sind die mit dem goldenen Parteiabzeichen gewesen. Und wie ich auch mal wie geschrieben habe im Buch, nicht? Der Abwart hat ihm gesagt, wo hast du ein französisches Buch unter dem Arm? Deutscher Mann spricht Deutsch. Und obwohl man gute Kameraden hatte, und in dem Alter hat man sicher nicht politisiert, hat man alles gewisse Sachen gehört. Die Schulkameraden haben gesagt, wir dürfen Englisch lernen, und zwar, weil wir die Welt beherrschen werden. Dann sind auf einmal so Nazi-Lieder gesungen worden, dann haben die Kameraden auf einmal so schwarze Kordhosen angezogen, Querriemen drei zu Gürtel, wo drauf gestanden ist, irgendwelche Nazi-Propaganda, ich glaube, meine Treue heisst Ehre, irgendwie, so ist der Spruch gehandelt. Und sie hatten so Lager, so Sommerlager. Sie waren privilegiert und haben sich privilegiert geführt.
Wie war das für euch als Schweizer? Hat ihr euch da abgrenzt?
Ja, da, ich muss schon sagen, es ist dann mit der Zeit ein Kampf geworden, den ich probiert habe, selber zu lösen. Erstens, die Deutschen haben gesagt, ja, das mit der Schweiz, das ist ein grosser Irrtum. Also die Schweiz gehört ja so wie Österreich zu Deutschland und das werden wir bald korrigiert haben. Ich bin auch in der Statistik von der Schule als Volksdeutscher registriert gewesen, nicht? Der Volksdeutscher war so etwas dazwischen gewesen, deutscher Abstammung. Die Volksdeutschen in Serbien oder in Jugoslawien sind die von der Maria Theresia angesiedelten deutschsprachigen Bürger gewesen. Und schliesslich hat man dann einfach gespürt, dass man Second Class sein sollte. Aber ich habe immer ein Schweizer, ein T-Shirt trägt mit dem Schweizerkreuz drauf, wo unsere Hauselterin hat müssen draufsticken. Und das hat dann der Turnlehrer sehr geärgert.
Und ihr seid ja dann, Herr Vögeli, vor dem Krieg noch in die Schweiz gekommen. Ihr seid dann hier im Kanton Appenzell ins Gymnasium gegangen, also hat dann den Krieg nicht in Belgrad erlebt. Euer Vater aber, der ist nachher in Belgrad geblieben, auch während dem Krieg, und hat eigentlich eben das Werk von eurem Grossvater weitergeführt, hat sich auch für die IKRK eingesetzt und verwendet. Und die Zeit vom Krieg, wie habt ihr die erlebt? Also ihr hier in der Schweiz, euer Vater in Belgrad, wie war das?
Das Schicksal habe ich geteilt mit sehr viel drogener Kantonsschüler. Wir sind sicher etwa 20-30% Auslandsschweizer gewesen, von all den Ländern bis in Asien und Amerika, Japan, ein Haufen italienische Schweizer. Und das haben wir einfach so erlebt. Das hat keinen Kontakt gehabt. Das war unser tägliches Brot gewesen. Wir haben, also ich selber, ich habe das Zimmer geteilt, 4 Jahre mit einem Ägypten-Schweizer. Und das ist jetzt noch eine Freundschaft. Er ist 91 und ich bin 90, aber wir haben immer noch guten Kontakt.
Und nach dem Krieg ist dann euer Vater, also eure Familie eigentlich, nach dem Krieg 1945, 1960, ist eure Familie enteignet worden in Belgrad vom kommunistischen Regime. Euer Vater hätte auch müssen zurückkommen. Das war nämlich eine riesige Enttäuschung.
Nun, es ist eine gewisse Unsicherheit. Jeder Mann von uns, also der Kantonsschüler, hat an dem berühmten 8. Mai, ich kann mich noch gut erinnern, das Gefühl gehabt, jetzt gehen wir heim zu den Eltern. Und zwar tun wir dort weiterführen, wo wir aufgehört haben vor 5 Kriegsjahren. Das war die grosse Illusion gewesen. Und das ist natürlich nicht schlagartig gekommen. Mein Vater hat noch gesagt, dass er ist auch nicht einfach knall auf Fall enteignet worden. Das ist aufgrund von einem Kriegsverbrecherprozess ist das gegangen, und der ist jahrelang gegangen natürlich. Wobei ich muss sagen, als Jurist ist das eine elende Sache gewesen, denn mein Vater hat nie eine Vorladung bekommen und ist auch nie präsent gewesen.
Warum ist das Regime vom Tito dann nachher, nach dem Krieg, oder der Partisanenführer Tito, der Jugoslawien nach dem Krieg geführt hat über viele Jahre, Herr Bürgisser, warum hat das Regime so hart durchgegriffen, eben gegen eigentlich die Ausländer, die ja beim Aufbau geholfen haben?
Ja, also die jugoslawische Partisanenarmee, die von den Kommunisten unter dem Tito geleitet worden ist, die hat bei Kriegsende sich in einer Position von der Stärke befunden. Sie haben das Land weitgehend selber befreit, auch ohne grosse Hilfe der Roten Armee. Und sie haben die Position ausgenutzt, um sehr rabiater noch, als das in den anderen Staaten von Osteuropa vor sich gegangen ist nach Kriegsende, zu der absoluten Macht zu greifen, dass der Staat in eine Parteien-Diktatur umzuwandeln, und es hat auch grausame sogenannte Abrechnung mit sogenannten Volksfeinden gegeben. Der Krieg in Jugoslawien war ja zu weiten Teil auch ein Bürgerkrieg gewesen, wo ganz unterschiedliche Interessensgruppen gegeneinander gekämpft haben, zum Teil paktiert haben, und da ist also dann das grosse Reinmachen gekommen und schreckliches Unheil über eine Haufen Familien gekommen. Der ganze private Besitz ist anfänglich dann rigoros verstaatlicht worden, und so sind eben auch die ausländischen Unternehmer oder die Unternehmen mit ausländischen Wurzeln, dann ist das auch eine Gelegenheit gewesen, um sich einfach dessen habhaft zu machen und die Leute auszuweisen und einen Besitz wegzunehmen.
Bessert hat es ja dann ein paar Jahre später auch unter dem Regime von Tito, wo die Beziehungen auch mit der Schweiz wieder sind auf ein besseres Level gestellt worden. Was hat dann eigentlich das Regime dazu getrieben, der doch wieder, wie soll ich sagen, die Hand ausstrecken?
Das ist dann auch relativ bald nach dem Krieg gekommen. 1948 ist gerade auch durch die Stärke von der jugoslawischen kommunistischen Partei ist zu einem Konflikt gekommen zwischen Tito und Stalin und zum Bruch gekommen. Jugoslawien ist aus der Familie von der sozialistischen Volksdemokratie ausgestoßen worden und ist plötzlich ganz allein da gewesen, zwischen Stuhl und Bank gehabt. Und hat dann versucht, alternativ halt Beziehungen aufzubauen. Gerade Beziehungen zu der Schweiz sind in dieser Anfangsphase eigentlich wichtig gewesen. Man hat kurz nach dem Bruch zwischen Stalin und Tito hat man ein Handelsabkommen geschlossen mit der Schweiz. Und das ist aber eigentlich noch viel ein weitergehender Wandel gewesen, dann, wie die jugoslawischen Kommunisten sich wie haben müssen neu erfinden und dann über die Jahre hinweg so ein Modell von sozialistischer Marktwirtschaft entwickelt haben.
Mit also der hier bei uns eigentlich auf Sympathie gestoßen ist, also die haben offene Türen eingerannt in der Schweiz.
Das ist durchaus so, ja. Also vor allem halt der ganze Aussenhandel ist liberalisiert worden. Es hat dann schon auch seine Zeit gedauert. Das ist in den 60er Jahren, ist dann die grosse Reformphase angelaufen. Das ist auch die Zeit gewesen, wo die Nationalisierungsschuld dann beglichen worden ist und einen reinen Tisch gemacht hat, sozusagen. Und das ist dann eigentlich auch, hat eine Grundlage geboten, dass sehr ein reger Handelsverkehr zwischen der Schweiz und Jugoslawien hat können stattfinden.
Und das war dann auch die Zeit gewesen, Herr Vögeli, wo ihr wieder ins Spiel seid gekommen. Ihr habt eben, wie gesagt, die Kriegszeit nicht in Jugoslawien erlebt. Er hat dann auch gerade nach der Enteignung eigentlich nicht mehr von Jugoslawien wollen wissen in den 40er, 50er Jahren. Und wo der Handel dann so in Gang ist gekommen, zwischen den beiden Ländern, hat er eine schweizerisch-jugoslawische Handelskammer gegründet. Sind die Kindheit, die Jugenderinnerungen plötzlich wieder aufgekommen? Hat er auch wieder Interesse gehabt an eurem Land von der Kindheit?
Ja, also das hat verschiedene Motivationen gehabt. Die Affinität, die man seine Jugend hatte, ist auch mein Herz geblieben und ich auch die Sprache gern gehabt. Und ich bin eigentlich zufällig angesprochen worden vom damaligen jugoslawischen Generalkonsul und gesagt, Sie können ja immer noch Serbisch. Wenn Sie nicht etwas tun, und dann, weil ich Anwalt war, bin gut, dann habe ich die Verteidigungen genommen. Aber die Idee ist von vielen Ex-Jugoslawien-Schweizer getragen worden, vor allem. Wir haben dann das Gefühl gehabt, so, jetzt machen wir etwas, wo auch uns etwas bringt. Und mein Bruder, der in führender Stellung war beim Schweizerischen Bankverein, hat gesagt, jetzt machen wir eine Handelskammer. Und das hat also mehr Freude gebracht, als am Anfang war es ein bisschen harzig gewesen. Aber man hat dann können etwas tun. Die jugoslawische Seite war eher passiv gewesen und hat sich leiten lassen. Sie haben keine Erfahrung, man muss nicht vergessen. Alle die Leute, die am führenden Hebel gesessen sind, in der Industrie, in der Produktion, in den Bergen, über, das sind alles Ex-Partisanen gewesen.
Ohne marktwirtschaftliche Erfahrung.
Wo keine Erfahrung hatte. Also, die ganze Generation ist eigentlich handelspolitisch null gewesen. Aber nicht die Leute. Und sie haben alles angenommen, was wir ihm gesagt haben.
Und in dieser Zeit, Herr Bürgisser, ist ja interessant, das kann man in eurer Dissertation noch nachlesen im Buch, dass der Handel eben Dimensionen angenommen hat, die überraschend eigentlich. Also Jugoslawien war mit Abstand der wichtigste Handelspartner im östlichen Europa für die Schweiz, also noch weit wichtiger als die Sowjetunion dazumal. Und man muss wissen, die Sowjetunion war dann die zweitgrösste Volkswirtschaft gewesen.
Ja, das ist durchaus so. Das ist halt wirklich mit dem jugoslawischen Experiment, wie man es nennen, mit dem Versuch, den die kommunistische Partei dort gemacht hat, um das System zu liberalisieren, bis zu einem gewissen Grad, hat das ganz neue Möglichkeiten plötzlich geboten für den Handel. Und Jugoslawien ist einerseits für den Export, die traditionelle Exportwirtschaft, für die Maschinenindustrie, für die chemische und Pharmaindustrie ist das ein sehr wichtiger Markt gewesen. Man hat dort aber auch Joint Ventures können eingehen, noch lange bevor man das dann mit anderen osteuropäischen Staaten auch angefangen hat. Hat da sehr eng kooperiert. Also Jugoslawien hat sich auch zu einer Konsumgesellschaft entwickelt, ganz anders als im Ostblock. Und man hat auch
Konsumgüter für die Schweizer Firmen.
Selbstverständlich. Und eben auch für Zweige, die sonst gar nicht so zum Zug gekommen sind in der Exportwirtschaft, für die Nahrungsmittelindustrie. Man hat Toblerone und Maggi in Lizenz produziert in Jugoslawien und Rivella und Uhren hat man können verkaufen nach Jugoslawien. Also es ist da sehr viel möglich gewesen und man hat sehr gute Geschäfte gemacht. Jugoslawien hat sich entsprechend auch sehr stark verschuldet gegenüber der Schweiz durch die grossen Einkäufe, die da tätigt worden sind ab den 60er Jahren.
Also, mal die Handelsbeziehungen, die ihr jetzt eindrücklich schildert, wie sich die entwickelt haben. Und Jugoslawien hat durch das so eben eine gewisse Nähe zu der Schweiz bekommen, hat ein positives Image gehabt in unserem Land, wo sich eben aus einem Mix aus einer Handelsbeziehung und dem politischen System entwickelt hat. Ihr schreibt in eurem Buch von der Wahlverwandtschaft von zwei Sonderfällen. Was meint ihr genau?
Ja, es hat tatsächlich einfach gewisse Affinitäten gegeben zwischen den beiden politischen Systemen, die ja eigentlich grundverschieden sind a priori, aber dann halt doch viele Anknüpfungspunkte haben. Es ist einerseits ist das auch so ein bisschen die Verklärung von dem Partisanenkampf, wo man durchaus Bewunderung entgegengebracht hat im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz, auch schon vorher in dem Balkankrieg und im Ersten Weltkrieg. Es ist so ein bisschen teilweise, dass Jugoslawien als auch von konservativen Kreisen als Art Urschweiz von der Gegenwart beschworen wurde, ein freiheitsgebendes Bergvolk wie wir. Andererseits dann mit dem sozialistischen System, wo doch auch relativ viel Freiheiten klar hat, der Bürger, der natürlich auch einen repressiven Charakter gehabt hat, aber trotzdem mit dem Arbeiterselbstverwaltungssystem.
Für Tito war kein Sänger
knapp. Das selbstverständlich nicht, nein. Aber so die Mitbestimmung in der Wirtschaft, in den Betrieb, die Unternehmen sind auch nicht mehr in staatlicher Hand gewesen, sondern man hat gesagt, es ist gesellschaftliches Eigentum. Das hat dann für die Linke auch gewisse Interesse, also hat auch dazu geführt, dass die Linke gewisses Interesse an dem jugoslawischen Experiment gehabt haben, wo gerade so Ende 60er Jahre doch eine sehr liberale Phase gehabt hat. Und der Föderalismus ist natürlich ein einiges Strukturmerkmal gewesen. Und dann aber auch aussenpolitisch sind da gewisse, hat es gewisse Kongruenzen.
Also mehr neutral und Jugoslawien blockfrei.
Genau. Die beiden Faktoren, wo man dann irgendwann Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre, vor allem im Rahmen von der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also der KSZE-Prozess, gemerkt hat, da ist eigentlich mit dem Jugoslawien ein relativ interessanter Partner da, wo auf europäischer Ebene im Rahmen von der Sicherheitspolitik ähnliche Interessen rum sind und wo man aber auch global mit der Blockfreiheit, wo Jugoslawien sehr enge Beziehungen zu der sogenannten Dritten Welt ermöglicht hat, wo man gefunden hat, das ist eigentlich noch ein interessantes Modell, da könnte man auch noch etwas davon lernen.
Wie habt ihr das denn erlebt, Herr Vogel? Die sind dann nachher Geschäftsführer von der Schweizerisch-Jugoslawischen Handelskammer. Also ihr habt den Kontakt zu eurem Land von der Kindheit wieder aufgenommen, zu Jugoslawien. Jetzt so also in dieser kalten Kriegszeit. Jugoslawien war ja gleich ein sozialistisches Land gewesen und die Schweiz komplett antisozialistisch. Wie habt ihr das denn erlebt?
Also ich habe Jugoslawien als sehr praktisch angeschaut. Sie haben zugegeben, offen, dass sie nichts verstehen. Man soll ihnen helfen. Und ich war Jurist und habe mich mit den juristischen Schwierigkeiten abgegeben, die sicher sehr gross waren. Sie haben ein Handelsrecht gehabt, zum Beispiel, wo einfach ohne den Produktionsfaktor Kapital aufgebaut worden ist. Also stellen Sie sich einmal vor, eine Fabrik gehört der Arbeiter. Aber der Arbeiter kann seinen Anteil nicht verpfänden, nicht verkaufen, nicht vererben. Ja, was ist das? Die Fabrik gehört den Fabrikarbeiter. Das ist ein schönes Wort, aber läuft das? Also sicher nicht. Und der Jugoslaw, er hat gehofft, dass man ihm hilft. Und sie sind, ich muss ihr einfach sagen, das kommt von meiner Kindheit her, sie sind sehr offene und sehr herzliche Leute. Sie haben jetzt oder auch schon immer früher, das weiß der Herr Bürgisser besser, hat eine historische Studie gemacht, hat man eigentlich den Balkan angeschaut als Pulverfass und als Wegelagerrepubliken und weiß ich, was das war. Nicht? Und dann hat mir das als Jurist natürlich sehr viele Möglichkeiten gegeben, den Link zu machen zwischen der kapitalistischen Rechtsordnung und der Soziale, wie sie das genannt haben, Rechtsordnung. Und das war eine sehr schöne Arbeit gewesen.
Der Herr Vögeli hat das Stichwort gegeben, das Pulverfass, das Balkan, das natürlich wahrscheinlich noch aus den Balkankriegen vor dem Ersten Weltkrieg aus dieser Zeit rauskommt, hat sich ja dann leider wieder bewahrheitet in den 90er Jahren nach dem Zusammenbruch von Jugoslawien, nach dem Auseinanderfallen, die Bürgerkriege in Jugoslawien. Und dann, Herr Bürgisser, hat sich ja nachher auch das Image bei uns in der Schweiz rapid verschlechtert. Also Jugoslawien, die im Kalten Krieg wirklich eine Art, ich würde nicht sagen eine Vorbildfunktion, aber doch einfach eine eindrückliche Partnerschaft mit der Schweiz hatte, ist nachher plötzlich in Ungnade gefallen. Wie soll das so schnell gehen?
Ja, das hat tatsächlich auch viele Leute überrascht. Also auch wenn natürlich mit dem Tod von Tito schon Stimmen laut geworden sind, dass jetzt, wenn der jugoslawische Übervater weg ist, dass da jetzt alles könnte zusammenkrachen, ist das eigentlich nicht die Mainstream-Meinung gewesen. Also es hat viele Analysten gegeben, die das Gefühl haben, dass jugoslawische sozialistische Regime, das kann auch ohne den Tito durchaus Bestand haben. Und es hat Anzeichen gegeben, dass das auch so wird sein. Nur kurz bis vor dem Staatszerfall hat Jugoslawien auch als ein Modell für den Systemstrukturwandel in ganz Osteuropa geholt. Man hat das Gefühl, doch, das System kann sich reformieren, das ist stark, der Staat der verhebt. Und dann ist dann aber halt auch mit dieser grossen Schuldenkrise, wo Jugoslawien drin geschlittert ist, und mit diesen politischen Divergenzen, die sich ergeben haben, ist dann zu dem Staatszerfall gekommen und zum Zusammenbruch auch von dem kommunistischen Regime. Das hat auch damit zu tun, dass mit dem Ende vom Ost-West-Konflikt Jugoslawien halt seinen Sonderstatus, den es hat, zwischen den Blöcken, ähnlich wie die Schweiz, verloren hat und auch kein strategisches Interesse mehr bestanden ist von den USA oder auch von der Schweiz, um das jugoslawische System zu stützen. Wie, das hat man vehement versucht zu stützen in den 80er Jahren, um zu verhindern, dass Jugoslawien könnte auf die sowjetische Seite jetzt irgendwie abgleiten. Und dann ist der Sonderstatus weggefallen und auch für die Schweiz neu mit durch den Sonderstatus weggefallen. Für die Schweiz sind dann auch neue Prioritäten rum gewesen. Es ist die Orientierung zu dem Vereinigten Europa hin, ist maßgeblicher gewesen nach dem Ende vom Ost-West-Konflikt. Und so ist es tatsächlich zu einem abrupten Wahrnehmungswandel geworden gegenüber dem Jugoslawien und vor allem gegenüber den vielen Menschen aus Ex-Jugoslawien, die in der Schweiz gewohnt haben. Die Wahlverwandtschaft, wie ich sie nenne, die hat halt wirklich unter den spezifischen Bedingungen vom Ost-West-Konflikt zwischen diesen beiden Staaten können funktionieren. Und durch das, dass das Jugoslawien dann zerbrochen ist, ist das auch die Geistes- und Seelenverwandtschaft, die gewisse, wo dort beschworen worden ist, weggefallen.
Wie war es für euch, Herr Vögeli? Eine zweite Enttäuschung eigentlich, oder? Nach dem Krieg, mal die Enttäuschung von der Vertreibung, von der Enteignung und nachher das Auseinanderfallen von Jugoslawien nach 1990. Wie habt ihr das erlebt?
Nun, also ich muss sagen, eine Enttäuschung war es eigentlich nicht gewesen, als ich mal durchgemacht habe und gesehen habe, dass Jugoslawien nicht mehr meine Heimat oder ein Teil von meiner Heimat ist. Ich ein anderes Problem gehabt. Und nach dem zweiten Zusammenbruch habe ich halt gesehen, ich habe nie viel Hoffnung gehabt, dass das Jugoslawien ist so zusammengewürfelt war. Das war so eine richtige Diplomatenarbeit gewesen, dass man verschiedene Länder mit verschiedenen Wurzeln zusammenstückelt wird, sodass mich das nicht weiter erstaunt hat. Ich habe es schade gefunden, aber ich meine, ich bin dort einfach, man ist auf sich mit der Zeit. Wenn man 70, 80 oder 90 wird, denkt man mehr an seine näheren Bekannten und Familien. Also ich habe das einfach schade gefunden und ich hoffe, es wird ihnen wieder gelingen, einen guten Status zu erreichen, denn meine Sympathie haben sie.
Sagt der Nikolaus Vögeli, der in den 30er Jahren in Belgrad aufgewachsen ist. Besten Dank für den Besuch im Studio und euch, Thomas Bürgisser, für den Besuch im Tagesgespräch.
Danke Ihnen. Danke.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.